Verein zur Förderung des neuen Bewusstseins. Bewusst werden. Bewusst sein.
Herzlich willkommen zum Bewusstseinsradio. Mein Name ist Melanie. Heute zu Gast ist bei mir Irmina und Franz und es geht um Schule anders. Danke, dass ihr da seid, Irmina und Franz. Danke, dass ihr gekommen seid.
Danke für die Einladung.
Danke auch für die Einladung.
Ja, Schule anders. Ihr habt beide Erfahrung damit. Meine erste Frage an euch ist, was war der Grund, dass ihr euch mit dem Thema Schule begonnen habt zu beschäftigen?
Also mein Zugang war derjenige, dass meine Einstellungen so war, dass man Schule gehen muss, in öffentliche, aber dann ich mitbekommen habe mit den eigenen Kindern, dass es Probleme geben kann. Und diese Probleme mir eigentlich nie bewusst waren, wie weit dass diese die Kinder betrifft oder auch belastet hat. Und erst mit den näheren Informieren, mit der Schule Hintergründe herausfinden, auch mit externen Personen, die dann die Kinder, sage ich jetzt einmal, angeschaut haben, woran das Problem liegen könnte, wurde dann auf das Thema Schule hingewiesen, einfach, dass dort Probleme gibt. Und damit haben wir uns versucht, dann auch mit dem Thema Schule weiter zu befassen.
Du hast angesprochen Probleme, also dass es da Probleme gegeben hat in der Schule. Welche Probleme waren denn das?
Probleme in der Hinsicht, dass zum Beispiel unser Sohn am Sonntag Fieber bekommen hat, zum Beispiel ohne ersichtlichen Grund, dass er nicht zur Schule gehen wollte. Nachdem er in der Schule war und dann am Dienstag wieder zurückgekommen ist, war alles wieder weg im Prinzip, also es wirklich nur um das Thema Schule gegangen ist, wo man zuerst, oder für mich nicht klar war, dass auch psychisch, auch körperlich beeinflussen kann. Und das dann ein Punkt war, wo ich sage, okay, da muss man jetzt irgendwas ändern, weil wenn der Sohn vor der Schule steht, weint und nicht reingeht, dann ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo man als Elternteil schon gefordert ist, zu sagen, okay, wo liegen die Probleme jetzt? Links zu Hause, links in der Schule, links beim Kind oder sonst irgendwo?
Wie hast denn du das wahrgenommen, Irmina?
Ja, mir ist auch so ergangen, wie der Christoph einfach nicht mehr in die Schule wollte, obwohl er sonst, das ist mir lange nicht aufgefallen, dass es Probleme gibt. Er hat immer gemeint, dass er eine gute, aber eine strenge Lehrerin hat. Aber er hat sich dann nicht mehr getraut, sich zu melden, weil es falsch sein könnte. Und er wirklich dann mit Fieber darauf reagiert hat und ich ihn dann auch in die Schule begleitet habe. Und er nicht mehr von mir weg wollte. Und dann eben mit vielen Gesprächen mit anderen Menschen, die auch mit meinem Kind gesprochen haben, dass wir herausgefunden haben, dass wirklich das Problem in diesem oder an diesem Schulsystem liegt und wir uns dann doch Alternativen suchen haben müssen.
Von welchem Zeitraum reden wir da? Wann war das ungefähr?
2022? 21?
Ja, also es war im Prinzip in der dritten Volksschulklasse von Christoph, wo uns das extrem aufgefallen ist. Weil dann die vierte Volksschulklasse haben wir dann schon gewechselt in eine andere Schule.
Das ist ja genau in diese Corona-Zeit gefallen. Hat die einen Einfluss gehabt?
Auf jeden Fall auch, weil der Christoph ist grundsätzlich ein Typ, der an die Vorgaben sich hält, die man ihm gibt, einfacher. Aber wenn er dann damit nicht leben kann, dann wird es für ihn ein Problem. Und es waren in dieser Zeit auch von der Schule her extreme Vorgaben, die man bejahen oder beneinen kann. Aber für ihn war das extrem, wie zum Beispiel, dass man im Freien draußen 3 Meter Abstand halten musste, somit dass er mit anderen Kindern nicht direkt in Kontakt treten konnte oder spielen konnte. Das war für ihn extrem schwierig einfacher.
Hat es beide Kinder betroffen, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wollten?
Grundsätzlich hat es beide betroffen. Der Ältere ist aber in dieser Zeit in die Mittelschule gegangen. Und wir mussten dort nur feststellen, dass er auch also von den Lehrern als auch von den Schülern her teilweise ausgegrenzt worden ist oder eigentlich gemobbt worden ist auf gewisse Themen, die auch in der Corona-Zeit aktuell waren. Aber auch was das Schulische betrifft, er ist ein sehr wissbegieriger Mensch, der immer, wenn er ihm was interessiert, auch das vertiefen will. Zum Beispiel Mathe ist für ihn eigentlich immer positiv gewesen und er hat ihm halt aufgezeigt, bis irgendwann einmal ein Lehrer gesagt hat, ja, wir wissen eh, dass du das kannst. Und da ist ihm auch die Freude vergangen. Also er hat auch den Mut verloren, irgendwas Neues zu machen, weil dann ist nach Hause gekommen und sagt, Papa, ich lerne jetzt eh nichts mehr. Ich brauche nichts lernen, weil es interessiert eh keinen, was ich mache. Und dann ist halt auch der Wille, irgendwas neu zu machen, auch komplett verloren gegangen einfacher. Und das ist halt auch, sage ich, schwieriger, wenn man Kinder hat, die wissbegierig sind, einfach eingeschränkt sind, um mehr zu erfahren.
Und was habt ihr dann gemacht?
Wir haben dann ganz unabhängig davon, hat mir eine gute Bekannte erzählt, dass es eine Lerngruppe in Gründung ist und dass man sich das anschauen kann. Und daraufhin haben wir uns da gleich gemeldet und haben uns das angeschaut. Und eigentlich waren wir, der Franz und ich, beide sofort überzeugt, das wäre ein Weg für unsere Kinder. Und haben es aber trotzdem dann unseren Kindern überlassen, sich zu entscheiden. Der Christoph hätte dann in die Mittelschule gewechselt. Wir haben mit ihm die Mittelschule angeschaut und auch von der Lerngruppe erzählt. Und auch bei Michael. Beide Seiten einfach angeschaut und sie haben sich dann beide für die Lerngruppe entschieden.
Und wie ist es dann dort gewesen? Also was war da anders?
Also anders war, wir haben uns natürlich vorher schon erkundigt, wie diese Lerngruppen ablaufen oder was auch die Folgen sind. Das heißt, eine Folge davon, wenn du aus dem Schulsystem rauskommst, dass du am Ende des Jahres eine Externistenprüfung machen musst. Und wir haben uns natürlich schon erkundigt, wie schaut so eine Externistenprüfung aus, wie läuft die ab, können wir das den Kindern zumuten, welche Voraussetzungen müssen wir machen. Und da haben wir uns mit ehemaligen Personen getroffen, die schon Kinder in diesem System hatten. Und da ist halt dann zu dem damaligen Zeitpunkt so gewesen, dass du dich mit einer Schule in Verbindung setzt und mit der du dort das Jahr gemeinsam, sage ich, vorbereitest, eben zur Prüfung. Das ist ein positives Feedback, immer kommt auch von der Schule her. Das heißt, wir haben ungefähr gewusst, was müssen wir vorbereiten, was müssen die Kinder lernen einfacher. Mit dieser Schule wurde auch vereinbart, dass wir das auch teilweise in 2 Blöcken machen, also nicht nur am Ende des Jahres, sondern auch zwischendurch einmal das Erlernte abgefragt wird und auch der Ablauf selber wieder stattfindet. Der Ablauf sollte eigentlich so sein, dass mehrere Kinder gleichzeitig vor dieser Prüfungskommission sich befinden und halt gemeinsam ihr Wissen einfach preisgeben. Und das war für uns eigentlich nachvollziehbar, weil es auch schon viele Jahre auch gelebt wurde. Und dadurch, dass wir auch die Schule von Anfang an mit eingebunden haben, war das für uns dann als Eltern, sage ich jetzt einmal, vertretbar, auch diese Ex-Nisten-Prüfung zu machen, obwohl wir vorher das selber nie gemacht haben. Und das war der Grund auch, wo wir gesagt haben, auch den Kindern erklärt haben, wie das sein müsste oder sollte einfacher, weil so Prüfungen unter dem Jahr oder Schularbeiten waren von Haus ja nie geplant in dieser auch Lerngruppe. Wobei Lerngruppe jetzt, muss ich auch sagen, ein bisschen zweideutig ist. Es sind einfach Eltern, die sich zusammengetan haben, gemeinsam die Kinder zu betreuen, wo die Kinder mehr oder weniger auch selbstständig ihre Themen ausarbeiten, aber mit Unterstützung von Pädagogen oder Lernbegleitern, die eingreifen, wenn eben neues Wissen vermittelt werden sollte, wo man hingehen kann, fragen und so weiter einfach. Also es ist nicht nur, wo rein Eltern dabei sind, sondern auch wirklich Pädagogen, die auch Wissensvermittlung, sage ich jetzt einmal, gelernt haben.
Und wie habt ihr das dann wahrgenommen, wie es euren beiden Kindern gegangen ist, wie sie in der Lerngruppe waren, im Vergleich zu dem, wo sie vorher waren in der Schule?
Es ist eine Leichtigkeit entstanden. Sie haben das gerne gemacht. Sie sind ganz entspannt nach Hause gekommen. Sie haben sich selber Themen, die sie interessiert haben, sie sich vertieft. Sie haben oft hinten im Auto gefahren, sind miteinander über Themen geredet, wo ich mich gewundert habe, woher sie dieses Wissen haben. Und es war einfach alles viel entspannter und trotzdem haben sie ein immenses Wissen dann sich angeeignet.
Wie lange waren Sie in Summe in dieser Lerngruppe?
Also es ist so, der Christoph, wie gesagt, ist ja eigentlich eingestiegen in die erste Mittelschule in diese Lerngruppe, war dann 2 Jahre dort und der Michael ist in der dritten Mittelschule, also die letzten 2 schulpflichtigen Jahre, also dritte und vierte Mittelschule. Und erst dann später dann weitergegangen in eine weiterführende Schule dann. Also 2 Jahre waren sie aktiv in diesem Bereich dabei.
Und wie ist es beiden gegangen mit dieser Externistenprüfung?
Ja, da muss man zur Vorgeschichte sagen, wie gesagt, wir haben ja mit diesem Wissen angefangen, was wir uns vorher angeeignet haben. Aber in diesem Jahr wurde dann seitens der Bildungsdirektion das komplett umgedreht. Das heißt, es wurde uns dann kurz vor Weihnachten mit einer Frist von 2 Wochen uns mitgeteilt, wir dürfen nur gewisse Schulen aussuchen, um diese Prüfung machen und es dürfen auch nur eine gewisse Anzahl von Kindern an dieser Schule die Prüfung ablegen. Das heißt, erstens, unsere ausgesuchte Schule war nicht dabei für uns, das heißt, wir mussten uns eine andere Schule suchen und dann habe natürlich im Bekanntenkreis gefragt, ja, okay, wie ist dort der Direktor, wie ist die Prüfungskommission, kennt ihr jemanden, wie läuft das ab, aber da konnte eigentlich fast keiner Auskunft geben, außer bei gewissen Schulen hat man gesagt, okay, sie kennen den Direktor und der ist eigentlich den Schülern gegenüber sehr positiv einfach. Und natürlich wollten dann alle Eltern in diese Schule und der natürlich, der als erstes dort war, hat diesen Platz bekommen und die anderen mussten halt eine andere Schule suchen. Also es war schon mal ein bisschen chaotisch und gesagt, das sind ja vor 2 Wochen. Das war die erste. Und dann war es so, dass wir ja im Vorhinein ausgemacht haben, was wir über das Jahr machen müssen. Und dann ist es darum gegangen, okay, welcher Lernstoff wird dann abgefragt bei der Prüfung. Und da war das die erste Hürde, ja, das steht im Lehrplan. Ja, was steht im Lehrplan? Der Lehrplan ist von A bis Z. Also man kann alles jetzt rein interpretieren. Und jede Schule hat auch ihren, sage ich, speziellen Lehrplan, wo sie ihre Schwerpunkte hat. Und wir sollten eigentlich dann alles machen, was schon relativ schwierig war, also überhaupt zu erfahren, was sollen wir eigentlich lernen in diesen letzten, sage ich, 6 Monaten, weil wir ja schon vorher das anders gelernt haben. Der zweite Punkt war, dass die Prüfungen dann schon mit Juni begonnen haben. Das wurde ja auch dann erst kurzfristig bekannt gegeben, wann diese Prüfungen bei diesen ausgesuchten Schulen stattfindet und welche Fächer wann geprüft werden. Das heißt, wir mussten schon Ende Mai mit dem kompletten Stoff fertig sein, wo die anderen Schüler in den normalen Schulen ja bis Ende Juli Zeit hatten. Was dann relativ auch natürlich schwierig war, in dieser kurzen Zeit den kompletten Jahresstoff durchzumachen. Man muss im Nachhinein auch sagen, der Ablauf der Prüfung wurde ja auch ganz anders gestaltet. Das heißt, man hat die Hauptgegenstände gehabt, wo schriftlich und mündlich gefragt wurde, und die Nebengegenstände wurden nur mündlich gefragt. Dieser Zeitraum aber, wo alle Gegenstände gefragt wurden, hat sich auf 2 Wochen bezogen, das heißt 3 Tage in jeder Woche, wo eben diese Termine stattfanden. Das heißt, es wurden alle Gegenstände in 6 Tagen geprüft, teilweise mehrfach in einem Tag, und immer der Jahresstoff. Und das war natürlich eine Herausforderung für die Kinder, weil wir auch wussten, weil wir auch mit Eltern in Verbindung waren, die die öffentlichen Schulen besucht haben oder hatten. Und zum Beispiel nur in Englisch, ich glaube, hat es gegeben 17 oder 18 Units, die zu machen waren. Und teilweise haben sie nur 13, 14, 15 geschafft fürs ganze Jahr. Und wir mussten aber alle machen, weil wir nicht wussten, was kommt. Und das in verkürzter Zeit.
Und das haben sie euch auch nicht gesagt, was für ein Bereich zum Lernen ist?
Nein, das wurde nie eingegrenzt. Zumindest bei der Schule, wo wir damals waren. Wir hatten zwar einen Tag einmal so eine Art Kennenlern-Tag, wo ein bisschen den Kindern gezeigt wurden, wo sie dann hingehen müssen, wo die Prüfungsräume sind und so weiter. Und da hat die damalige Direktorin in gewisser Maße versucht, da das Bild zu beruhigen einfach, dass es alles nicht so schlimm sein wird und drumherum. Wobei mein Eindruck von damals schon war, dass das nicht so sein sollte, was ich im Nachhinein auch dann bestätigt hatte.
Wie meinst du, nicht so sein sollte? Was konkret?
Es hat geheißen, es wird auf die Kinder eingegangen und so weiter. Aber im Endeffekt muss ich mich so vorstellen, wie zum Beispiel unser jüngster Sohn ist ein Mensch, der braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, um neue Menschen kennenzulernen, offen zu sein einfach. Und wenn sie so eine Person vor einer Prüfungskommission, die er überhaupt vorher nie kennt hat, einfach hinstellt und sich dort abfragen lassen muss, ist das für ihn als Persönlichkeit eine riesige Herausforderung einfach. Und das muss man erstens einmal sagen, das ist schon mal überhaupt der größte Pluspunkt gewesen, dass sie das überhaupt gemacht haben, die Kinder, also nicht nur unsere, sondern auch die anderen Kinder. Und alleine das hätte schon eigentlich reichen müssen, meiner Ansicht nach, um die Prüfung positiv abzuschließen, weil der Druck, was dahinter steht, man muss auch wissen, es war an allen bekannt, sobald ein Fach nur negativ beurteilt wurde, egal ob das Haupt- oder Nebenfach, dann musste man zurück an die öffentliche Schule und man musste die Klasse in der öffentlichen Schule wiederholen.
Das ist aber, wenn man im klassischen Schulsystem ist, nicht der Fall, oder?
Nein, eben nicht. Dort hat man die Möglichkeit zu wiederholen. Es gibt auch meines Wissens keine andere Prüfung, nicht mal der Matura, wo das der Fall ist. Da kann man auch wiederholen. Nur in unserem Fall wurde es eben so gehandhabt.
Warum glaubt ihr, dass das so verschärft war?
Das hat man sicher so gemacht, damit die Kinder zurück an die Schule kommen. Weil das fast unmöglich war, das zu schaffen. Auch einfach für die ganze Familie, weil das ein immenser Druck war, was du dazu abzuliefern hast. Und sie wollten einfach, dass die Kinder im System bleiben und nicht vom System aussteigen. Das war mein Eindruck.
Und warum sollte da niemand aus dem aussteigen? Was ist eure Vermutung?
Weil man doch, weil wir jetzt sehen konnten, dass die Kinder einfach in kürzerer Zeit, sie waren, gelernt haben sie praktisch maximal 2 Stunden am Tag, einfach in viel mehr an Wissen gehabt haben. Das Wissen bleibt, sie lernen das nicht und bringen das bei einer Prüfung, bei einem Test und dann ist es wieder vergessen, sondern sie haben jetzt wirklich einen Grundstock, wo sie nicht mehr vergessen, dass das bleibt, das Wichtige, was sie sich auch selber angeeignet haben.
Aber das ist ja optimal, oder?
Ja, das wäre optimal.
Und warum übernimmt man das dann nicht einfach auch für das Herkömmliche?
Ja, wir haben nur ein Beispiel. Wir mussten ja auch im Halbjahr zu den öffentlichen Schulen hingehen und dort so eine sage ich, eine Art Kurzüberprüfung machen, ob man eh zu Hause was macht, weil wir doch immer noch im häuslichen Unterricht waren. Und der jüngste Sohn hat auf die Frage geantwortet vom Direktor, was würde er sich wünschen, mehr zu tun? Und dann hat er gesagt, ja, er würde gern mehr freier lernen. Ha? Und die Antwort darauf war vom Direktor, ja, da, genau dort wollen wir hin, aber das ist ein steiniger Weg. Also die Schule oder die Lehrer oder Direktoren vielleicht, die wollen, dass die Kinder mehr lernen, hätten, glaube ich, schon den Drang, das zu ändern, ha? Aber ich glaube halt, dass doch sie einfach eingeschränkt sind.
Ja, aber wem nützt es dann, dass es so bleibt?
Ja, die Menschen sind im System und lernen nicht selbstständig zu denken. Sie sind leichter manipulierbar in meinen Augen.
Wie siehst du das, Franz?
Ich sehe das genauso, weil sobald du dir als Person Wissen aneignest, kannst du das auch kritisch hinterfragen. Und vor allem, wenn du auch zusätzlich noch kannst, selbstständig zu recherchieren oder dich weiterzubilden, dann hast du nicht zwei Vorteile. Du kannst Probleme vielleicht erkennen, aber auch dann Problemlösungen finden. Und das, glaube ich, ist der große Punkt einfach, wo es auch den Kindern auszeichnet, die auch direkt da beteiligt waren. Weil im Nachhinein alle Kinder, die dann weitergegangen sind in höhere Schulen, hatten dort extrem viele Vorteile, weil sie einfach das selbstständige Lernen gelernt haben. Also sie mussten nicht nur das so lernen, was man halt gerade einen vorsagt einfach.
Das heißt, sie haben aus Eigeninitiative gelernt?
Genau.
Sie durften auch alles hinterfragen. Es hat nicht geheißen, nur das ist richtig, sondern sie durften hinterfragen, ist die Welt rund, ist sie flach, wie könnte es sein? Und im herkömmlichen Schulsystem ist das nicht erwünscht. Das, was der Lehrer vorgibt, so ist es. Und das ist so zu lernen.
Das wird aber wahrscheinlich in den herkömmlichen Schulsystem auch von Schule zu Schule unterschiedlich sein, oder?
Ist gut möglich. Wir haben nur unsere Erfahrungen.
Mit der Schule, wo ihr wart,
ja.
Ursprünglich?
Ja.
Und in der Lerngruppe, wie sie damals war, wie hat man sich das vorstellen können, so einen Tagesablauf?
Also grundsätzlich ist es so, es wurden dort auch Kinder betreut von der ersten Klasse bis zur neunten Schulstufe. Das heißt, es ist wirklich von klein bis groß. Wir haben versucht, dort zumindest schon, einfach weil es auch personalmäßig gar nicht gegangen ist, altersübergreifend zu machen. Das heißt mit Projekten. Das heißt, man hat ein Thema aufgegriffen, das wurde ausgearbeitet. Nur zum Beispiel die Großen haben ein Thema gehabt und die haben das in Form von Vorträgen auch den Kleineren präsentieren müssen. Und dadurch haben die Großen haben gelernt, wie kann ich was präsentieren, wie mache ich etwas, und die Kleinen haben schon automatisch Themen mitgelernt, was sie erst viel später eigentlich lernen mussten. So hat der Jung vom Alt gelernt und Alt vom Jung, weil Kinder ganz anders etwas präsentieren, als wenn Erwachsene irgendein Thema präsentieren einfach. Also haben beide davon profitiert einfach.
Wie viele waren da in der Lerngruppe?
Circa? Es waren circa, zu Beginn waren circa 40 Kinder, eben von der ersten bis zur neunten Schulstufe.
Und was waren die Herausforderungen in der Zeit durch den äußeren Rahmen? Das ist ja genau in die Corona-Zeit gefallen, über diese 3 Jahre. Was waren da die Rahmenbedingungen, die so von außen eingeströmt sind auf die Lerngruppe?
Ja, wir hätten uns gar nicht treffen dürfen. Das war das Thema. Und wir wurden dann von der BH überfallsmäßig kontrolliert. Mit Polizei. Und trotzdem, es war für mich eine wunderschöne Erfahrung zu sehen, dieser Zusammenhalt der Eltern, was da möglich ist, was für Kräfte, dass man da entwickelt und wie schön es sein kann, wenn ein Miteinander da ist, wenn ein Aufeinanderschauen da ist, aufeinander Rücksicht nehmen und jeden einbinden, was da möglich ist. Und das wäre mein Ziel, dass die Menschheit da wieder mehr hinkommt.
Genau, das ist der Punkt auch, ja, was man dann auch extrem auch wieder als Eltern gelernt hat, einfacher mit Behörden umzugehen, weil man hat gewusst zum Beispiel, dass eben im Vereinsrecht drin steht, dass man sich als Verein trotzdem wo treffen kann. Wenn dort die Mitglieder mehr oder weniger als Zweitwohnsitz gemeldet sind dann. Und da muss man sagen, da wurde auch von gewissen öffentlichen Stellen uns auch sehr geholfen, dass man auch das machen konnte. Und trotzdem hat man gesehen einfach, wenn wir da alle an einen Strang ziehen, ist ganz, ganz, ganz viel möglicher, was auch in späterer Folge dann später dann immer wieder zum Tag gekommen ist einfacher.
Inwiefern hat sich das dann später gezeigt, durch dieses gemeinsame an einen Strang ziehen?
Ja, sagt die weitere Folge dann, wir haben jetzt 2 Jahre dann eben die Xnistenprüfung gemacht. Nur fürs dritte Jahr haben unsere Kinder gesagt, nein, sie machen das nicht mehr.
Die Kinder selber haben die das Kinder, gefordert.
Ja. Bei der Michael, der Ältere, ist so, dass der dann die 8. Schulstufe ja fertig hatte und dann sowieso in eine weitergehende Schule gehen musste, um das 9. Schuljahr abzuschließen einfach. Und dadurch war es mit der 2-Existenzprüfung dann einfach die Grenze erreicht, weil wir auch nicht wussten, welche Verschärfungen fürs nächste Jahr kommen. Und dadurch haben wir uns dann eben für Christoph einen anderen Weg gefunden, wie er trotzdem nicht in die öffentliche Schule zurückgehen musste.
Und wie hat dieser Weg ausgeschaut?
Also für Christoph war das auch wichtig, oder das war auch im zweiten Jahr der Prüfung, mit dem Druck zu leben, wenn er das nicht schafft, dass er nicht zurück muss. Und da haben wir dann eine Schule gefunden, eine Privatschule, die uns da extrem unterstützt hat mit dem Rückhalt, dass er, wenn er die Prüfung schafft, dass er eben halt das nächste Jahr anfangen kann. Und sollte er die Prüfung nicht schaffen, dann würde er zwar die Klasse wiederholen müssen, aber mit der Option, wenn man sehen würde, dass er das Wissen hat, könnte er während des Jahres aufgestuft werden auf die Höhe, also dann würde er im Prinzip kein Schuljahr verlieren. Und das war dann auch, glaube ich, für ihn auch eine Sicherheit, dass er nicht an die öffentliche Schule zurückgehen muss, auch wenn er es jetzt nicht schafft, die Existenzprüfung. Und da muss man auch wieder sagen, das ist das Gleiche, man muss wieder auf Personen treffen, die auch Lösungen finden, egal in welcher Form, und die auch bereit sind, da eben Wege zu finden, wie man den Kindern auch helfen kann. Also man muss auch sagen, es gibt Schulen, die wirklich für die Kinder einfach da sind, in jeder Form auch immer. Es ist genauso in der öffentlichen wie auch in den Privatschulen. Es gibt dort perfekte Schulen, sage ich, die fürs Kinderwohl da sind, aber es gibt auch in allen Bereichen auch wieder vielleicht Schulen, die nicht für diese Kinder geeignet sind einfacher.
Du hast jetzt gerade ein Wort erwähnt, perfekte Schulen. Was ist für euch eine perfekte Schule?
Perfekte Schule, glaube ich, muss man einmal einen Punkt voraussetzen. Jedes Kind ist anders. Es gibt keine Schule, die für alle perfekt ist. Ein Kind, sage ich jetzt einmal so, die braucht genau den Ablauf in einer öffentlichen Schule. Mit dem ist sie glücklich und mit dem kann sie sich entfalten und das ist auch perfekt für sie. Eine andere Schule, sage ich mal, ist so, dass sie in Form einer Privatschule das macht, wo schon gewisse Regeln auch vorhanden sind, auch vom Schulablauf, aber trotzdem ganz andere Freiheiten oder auch andere Themen behandelt werden.
Zum Beispiel?
Also es gibt genug Privatschulen im Prinzip in der Umgebung, die das wirklich sehr gut lösen. Und dort muss man auch sagen, es sind auch dort die Personen, oder sprich von der Direktorin über das Lernpersonal, hundertprozentig hinter den Kindern, das ist eben diese Mischung aus Kinderwohl und trotzdem Bildung einfach gut meistern. Und dann gibt es aber trotzdem eine Gruppe von Kindern, sage ich jetzt einmal, die weder in der öffentlichen noch in der Privatschule im herkömmlichen Sinn passen, die einfach einen ganz anderen Ablauf brauchen einfach. Und das ist auch ein Punkt, wo wir mir dann später gesagt haben, okay, das gibt es aber zu wenig, da wollen wir irgendwas vielleicht machen.
Und ihr habt das einfach umgesetzt?
Nicht alleine natürlich, also das auch wieder, das geht nur als Gruppe, weil jeder bringt wieder seinen Teil mit ein in den verschiedensten Bereichen. Einer bringt das Wirtschaftliche ein, einer bringt das Pädagogische ein, einer das Organisieren und einfach. Es geht immer nur als Gruppe und man hat auch natürlich viele Erfahrungen sammeln können aus diesen 2 oder 3 Jahren im Endeffekt dann von dieser Lerngruppe her, was auch extrem wichtig war, dass man auch dort hat man dann solche Probleme, also dass man die Probleme auch wirklich durchgelebt hat, um zu wissen, was kann passieren, wenn die und die Sachen einfach auftreten. Also es war auch wirklich eine Lernphase für alle Beteiligten. Ohne diese Lernphase wäre auch der Weg in eine Privatschule extrem schwieriger.
Das heißt, der Ausgangspunkt, warum ihr dann weitergehen wolltet von der Lerngruppe, also über die Lerngruppe hinaus, war unter anderem, dass diese Externistenprüfungen wegfallen?
Erstens das, weil erstens in meiner Ansicht ist es extrem unfair war, weil es nichts Vergleichbares in der Richtung gibt einfach und der Druck einfach für die Kinder extrem groß war. Aber man muss auch so sagen, wir wollten auch nie den Weg einer Privatschule gehen, weil man doch im Prinzip gewisse Vorschriften oder Wege einfach mittragen muss, wie eine öffentliche Schule.
Das war's, was habt ihr dann konkret gemacht?
Also wir haben trotzdem versucht herauszufinden, wie kann man eine Möglichkeit finden, die Externistenprüfung nicht zu machen, trotzdem aber das freie Lernen, so wie es wir in dieser Lerngruppe haben wollten oder zum Teil umsetzen konnten, nur auch auszuleben. Und da war halt dann zuerst mein Weg oder meine Ansicht der, wir brauchen irgendwas, wo man außen das Haus hat, das nach außen hin die Kinder schützt, aber im Haus können die Kinder so aufwachsen, wie sie es brauchen. Und das ist nach vielen, vielen Diskussionen und Gesprächen der Weg gekommen, okay, der Weg aktuell geht nur über den Weg einer Privatschule mit eigenen Statuten, dass man da einen Weg gehen kann. Also man muss einen Kompromiss finden, mit der Bildungsdirektion zu kooperieren, aber trotzdem einen eigenen Weg gehen, ohne wieder irgendwo eingeschränkt zu werden.
Also das ist dann auch eine Privatschule, die ihr dann aufgebaut habt, richtig?
Genau.
Und da gibt es auch Prüfungen? Oder wie läuft das ab?
Das läuft natürlich so ab, also jede Privatschule fängt ohne Öffentlichkeitsrecht an. Das heißt, rein rechtlich müssen alle Kinder, die diese Schule besuchen, am Ende des Jahres eine Externistenprüfung ablegen. Also ist eigentlich kein Unterschied gegenüber von den anderen Gruppen und so weiter. Aber man kann im ersten Jahr das Öffentlichkeitsrecht ansuchen und sollte das genehmigt werden, wird das rückwirkend bewilligt. Das heißt, schaut so aus, das heißt, wenn du die Schule startest im Herbst, reichst du im Herbst eben dieses Ansuchen ein. Und normalerweise sollte innerhalb von 4 Monaten von der Bildungsdirektion zurückkommen, ob du das Öffentlichkeitsrecht rückwirkend bekommst oder nicht. Und solltest du es bekommen, dann brauchst du in diesem Jahr auch keine Externistenprüfung machen.
Und wie ist da bei euch der Status?
Dadurch, dass wir jetzt erst frisch angefangen haben, haben wir es jetzt eingereicht und wir warten jetzt im Prinzip, spätestens bis früher sollte das sein, dann auf eine Rückmeldung, wobei man auch sagen muss, von der Erfahrung her, dass alle, die Privatschulen gegründet haben, zu 99% das auch rückwirkend fürs erste Jahr bekommen haben.
Vorher habe ich ja kurz gefragt und du hast da was gesagt, Franz, zu dem Thema, was ist eine perfekte Schule? Und wenn man das jetzt aber aus einer Adlerperspektive betrachten würde, was ist für dich, Emina, eine perfekte Schule?
Für mich ist eine perfekte Schule, wenn zu Beginn das Soziale, das Miteinander den Kindern oder miteinander, das erarbeitet wird, auch der Umgang miteinander, dass ich finde, dass das zuerst das Wichtigste ist, dass die Gruppe auch zusammenwachsen kann und füreinander da sein kann, dass das Priorität hat am Anfang und dann kann man den Kindern alles anbieten, aber dass das Kind selber entscheidet und einfach die Zeit hat. Ich weiß von einer anderen Frau, da war auch ein Kind, das erst 3 Wochen nur gesessen und hat nichts gemacht, sozusagen, sagt man, nichts gemacht. Aber Dieser Junge hat nach 3 Wochen genau gewusst, wie alle Menschen ticken, die er beobachtet hat in dieser Zeit. Und auch wenn ein Kind jetzt nicht rechnet, wenn es daneben was anderes macht und was macht, was ihm Spaß macht, wo er Freude dabei hat, nimmt es automatisch trotzdem andere Sachen wahr und lernt auch damit. Es gibt kein Kind, das nicht lernen will. Jedes Kind will lernen, aber es muss selber dafür bereit sein. Wenn ein Kind, wenn die richtige Zeit da ist für das Kind, geht das irrsinnig schnell, wo es sonst sehr mühsam wird, wenn das Kind für dieses noch nicht reif genug ist. Oder wenn es ein anderer Punkt hat, warum es das jetzt lernen will. Zum Beispiel ein Kind, das hat mit 12 Jahren noch nicht schreiben können. Da hat es einen Reisepass gebraucht und wollte sie dann selber unterschreiben. Und innerhalb kürzester Zeit hat sie alle Buchstaben und fließend geschrieben, schöner wie ein Kind, wo schon 6, 7 Jahre schreibt. Und von daher denke ich, es dürfen keine Grenzen gesetzt werden. Es soll wirklich in Freiheit das gemacht werden. Zum Beispiel ein Mädchen war, das hat mit Englisch überhaupt nichts anfangen können und hat dann einen englischsprachigen Freund kennengelernt, so einen Brieffreund, und dann auch näher kennengelernt. Und innerhalb kürzester Zeit hat dieses Mädchen fließend Englisch gesprochen. Also es ist nicht immer nur das Lernen, so wie wir uns das früher vorgestellt haben. Das Lernen hat ganz viele Seiten, ganz viele Möglichkeiten.
Für mich, sage ich jetzt einmal, ist die perfekte Schule so, dass den Kindern ein Rahmen geboten wird, wo sie sich frei entwickeln können, nach ihrem Tempo, weil jedes Kind hat einen anderen Zugang. Eines zum Beispiel interessiert sich eben für Mathe, was von Haus aus sie will, das andere vielleicht für Englisch oder sonst irgendwas. Und jedem Kind sollte die Zeit gegeben werden, zu dem Zeitpunkt es zu lernen, wann sie es für richtig hält oder wann sie es das braucht. Und diese Rahmenbedingungen sollten eben durch die Lernbegleiter, sage ich immer, gegeben sein einfach. Dass das Kind einen Raum hat, einen geschützten Raum, wo sie die Zeit hat. Nur zum Beispiel, man sagt, wie sonst in den öffentlichen Schulen, im ersten Jahr, Schuljahr, müssen die Kinder alle Buchstaben können und die Zahlenreihe von 1 bis 30. Und da bin ich der Meinung, dass es auch möglich sein sollte, wenn jetzt das Kind, was Schreiben betrifft oder Lesen betrifft, das will, dann kann es auch mehr machen, als was gefordert ist, aber dafür das andere vielleicht später.
Was hat es für Auswirkungen, wenn das Lernen nicht dem angepasst wird, wie Kinder ihren Rhythmus haben?
Also ich glaube im Prinzip, dann passiert genau das, was glaube ich auch den Erwachsenen passiert, wenn ich nichts oder was machen muss, was ich nicht will. Ich bin frustriert, ich lenke mich irgendwie ab. Und ich denke halt in der Schule ist dann so, okay, dann mache ich es mit Zwang oder sonst will ich irgendwo dann ein bisschen ungemütlicher, ich bin ein bisschen auffälliger, weil ich das nicht will. Und dann sagt mir schnell, okay, das Kind ist dann halt irgendwie ja, schwierig.
Und das wird dann nicht mehr weiter hinterfragt?
Nein, es wird in eine Schublade gesteckt und hyperaktiv, alles Mögliche. Aber warum? Was der Auslöser ist, wird nie hinterfragt.
Wo seht ihr da einen dringenden Bedarf an Veränderung? Weil es gibt ja so viel Potenzial.
Veränderung. Ich glaube, einfach das Bewusstsein auch der Eltern, dass jedes Kind verschieden ist. Und dass auch wir Erwachsene, auch Kinder unterschiedliche Bildungssysteme brauchen kann. Und das sollten wir als Erwachsenen versuchen, erstens Vorbild zu sein und zweitens auch den Kindern ermöglichen, je nachdem, was sie brauchen, auch den Kindern zur Verfügung stellen. Wie gesagt, es gibt Kinder, die brauchen das Öffentliche, wie wir es kennen. Es gibt Kinder, die brauchen das Private, aber es gibt Kinder, die brauchen ganz was anderes. Und jedes Kind sollte eben die Möglichkeit haben, nach ihrem Tempo, ihrem Wissen oder sonst irgendwas einfach zu lernen. Weil, wie ich vorher gesagt habe, jedes Kind will lernen. Es gibt kein Kind, das nicht lernen will.
Was ist aus eurer Sicht das Wichtigste, was man Kindern fürs Leben mitgibt?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, alles zu hinterfragen. Nicht alles eins zu eins zu übernehmen, was einem gesagt wird. Eine eigene Meinung zu haben, aber auch eigene Lösungen zu suchen und zu finden.
Ich finde, mutig zu sein. Mit Mut durchs Leben gehen, da schafft man alles.
Du hast mir das Stichwort gegeben, Irmina, wie kann man mit Mut durchs Leben gehen?
Dass man sich Herausforderungen stellt und wenn man das bewältigt hat, man traut sich immer mehr zu. Man wird immer mutiger. Man geht den nächsten Schritt und da will man dann nicht mehr zurück. Da will man immer weiter. Und unsere Kinder sind so wissbegierig. Und wenn wir das schaffen, ihnen Mut mit oder sie zu ermutigen und ihnen Mut mitzugeben, habe ich keine Angst vor der Zukunft. Weil es werden dann Menschen heranwachsen, die für sich einstehen, für andere einstehen, die wieder auch für ein aufeinander schauen, für ein Zusammenleben, für ein Miteinander da sind. Und da werden wir wieder eine Zukunft haben.
Was haben denn eure Kinder dazu gesagt, wie ihr einen ganz anderen Weg da eingeschlagen habt? Für sie?
Eine kurze Szene. Ja. Den Christoph haben wir eben gesagt, die Wahl lassen. Ich war mit ihm ja vorher in der öffentlichen Schule, das anzuschauen, an Tag der offenen Tür. Und wir hatten auch die Möglichkeit, die andere Seite kennenzulernen. Und an dem Tag, wo die Entscheidung getroffen werden musste, was machen wir, sind wir alle an den Tisch gesessen. Und neben dem Christoph war unser kleiner Hund auch. Und er hat zu ihm gesagt, mein Rechtsanwalt, was soll ich jetzt machen? Das oder das? Und dann hat er gemeint, okay, du meinst, wir sollten die Privatschule oder die Lerngruppe versuchen. Okay, machen wir.
Also er hat den Hund befragt.
Genau.
Es war dann seine Stimme sozusagen oder sein.
Und was dieses Projekt betrifft, was ihr dann umgesetzt habt, beziehungsweise von der Lerngruppe in die Privatschule, gibt es da jetzt aktuell Herausforderungen, vor denen ihr steht?
Seit dem Beginn, wo wir entschieden haben, uns diesen Weg zu gehen, waren nur Herausforderungen. Teilweise Herausforderungen, die eigentlich gar nicht zum Umsetzen waren. Und da musste man wirklich sagen, es ist alles möglich, wenn alle an einen Strang ziehen. Und das muss man sagen, es kommen dann Punkte raus, wo du auch wieder mit öffentlichen Stellen Kontakt brauchst. Und sogar dort gibt es Möglichkeit, auch in sehr kurzer Zeit auch sehr viel umzusetzen, wenn der Wille da ist einfach. Und das war wirklich schön zu sehen, wenn alle an einem Strang ziehen, sind Sachen möglich, die kann man eigentlich gar nicht nachvollziehen, dass die funktionieren haben.
Wie ist euch das da vorgekommen, wie ihr das umgesetzt habt, wo der Franz gesagt hat, dass man gar nicht glaubt, dass es möglich ist im Vorfeld? Wie wichtig war da der Mut?
Der war sehr wichtig und auch das Nicht-Aufgeben. Immer wieder die nächste Herausforderung kommt, wenn eine gelöst ist. Und wirklich da dranbleiben und einfach das Ziel vor Augen haben. Und ich habe mir immer die Kinder vorgestellt, wie glücklich die da sein werden, wenn das funktioniert, wenn man das umsetzen kann, was man den Kindern da für eine Möglichkeit gibt. Und das war eigentlich die Kraft, wo man dazu, glaube ich, auch gekriegt hat.
Gibt es weitere Pläne, was das neue Schulprojekt betrifft?
Ja, also wir haben jetzt begonnen eben mit der ersten bis zur achten Schulstufe. Wir sind begrenzt einfach vom Raum her, also wir können momentan nicht mehr machen. Aber geplant ist auf jeden Fall auch die Vorschulkinder einzubinden in so ein Projekt, dass sie auch den offiziellen Kindergarten als Alternative bei uns besuchen können. Und der zweite Punkt, da sind wir aber jetzt schon dran im Prinzip, es ist ja nicht nur eine Schule, sondern es sollte auch ein Begegnungszentrum sein für Alt und Jung, Das heißt, es werden auch, sollten auch jetzt und ist auch jetzt schon, dass alle Generationen eingeladen sind, sich zu bilden. Es gibt dafür meiner Ansicht nach einen sehr schönen Namen für das Ganze, wo alt und jung ständig in Bildung eingebunden sind, den Namen Dorfuni. Das heißt, in einem Dorf wird das Wissen von den Alten zu den Jungen weitergegeben und umgekehrt auch. Und jeder im Dorf ist eigentlich Schule.
Was ist die größte Herausforderung im Moment?
Also die größte Herausforderung ist der riesige Unterschied zu anderen Privatschulen. Also Privatschulen mit einem kirchlichen Träger bekommen vom Staat die Gehälter bezahlt für die Pädagogen. Wir als Privatschule ohne Träger müssen für alles selber aufkommen. Das heißt, jeder Pädagoge, jede Miete, alles ist von uns zu bezahlen. Wobei das so ist, dass jede Privatschule braucht einen wirtschaftlichen Träger. Wir haben uns eben entschlossen, einen Verein dafür zu gründen. Und dieser Verein trägt die wirtschaftliche Last von dem Ganzen. Das Einzige, wo wir uns finanzieren können, ist grundsätzlich Elternbeiträge. Das heißt, die Eltern zahlen für ihren Kindern einen gewissen Betrag pro Monat, um eben diese Kosten zu decken. Da aber die Grundkosten oder die größten Kosten ist einfach das Personal mit den ganzen Lohnnebenkosten, die wir auch ganz normal bezahlen müssen, wie jede Firma auch, ist es eine Herausforderung, wie man das finanziell meistern kann. Vom Staat gibt es grundsätzlich keine Förderungen, bis auf eine kleine Förderung bekommt man, wenn man das Öffentlichkeitsrecht verliehen hat, dann pro Kind. Das ist aber nur, sage ich, minimal, was die Kosten decken kann. Das heißt, wir müssen die Kosten decken durch Elternbeiträge und durch Sponsoren. Wobei unsere Herausforderung war, unsere Vorgabe war, wir wollten grundsätzlich jetzt keine Kinder ausschließen, weil sich Eltern das nicht leisten können. Darum haben wir uns beschlossen, dass wir uns ein Limit setzen, was wir an Elternbeiträgen verlangen. Das heißt, dass auch Eltern, die ein oder zwei oder mehrere Kinder haben, sich das auch leisten können. Und dadurch brauchen wir sehr viel Unterstützung von außen, das heißt sprich Sponsoren, Firmen, Privatleute und so weiter. Oder auch durch Veranstaltungen, die wir veranstalten, wo zusätzlich Geld reinkommt. Und die größte Herausforderung ist eben jetzt das Finanzielle, dass man auch wirklich die Kosten, obwohl wir sehr viel ehrenamtlich bekommen, von Lehrern angefangen über andere Personen, die da mitarbeiten, trotzdem die wirtschaftliche Seite am Leben zu erhalten. Das ist die größte Herausforderung.
Das klingt dann sehr herausfordernd, so ein Projekt dauernd auf den Beinen zu halten. Was ist dennoch der Antrieb, immer weiterzumachen?
Das ist einfach zum Erklären. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen einen Elternabend, wo wir als Verantwortlichen die Eltern gefragt haben, wie oder was erzählen die Kinder zu Hause? Wie fühlen sie sich in der Schule? Gibt es Probleme? Und so weiter. Und nur ein paar Beispiele. Ein oder mehrere Kinder haben gesagt, ja, wieso können wir Samstag und Sonntag nicht in die Schule gehen, weil es ihnen so gut gefällt. Oder ein Kind, das einen älteres Geschwister hatte, das bis jetzt in der öffentlichen Schule eigentlich keine Hausaufgaben machen wollte oder überhaupt eigentlich nicht lernen wollte, geht jetzt zu seinem älteren Bruder und macht mit ihm Arbeiten, Rechnungen von sich aus, ohne dass man irgendwas sagen muss. Das heißt, die Kinder wollen aktiv was beitragen für das Lernen einfacher. Und da sehen die Eltern auch, Eltern dieser Kinder, dass eigentlich jeder Cent, den sie investieren, x-fach zurückkommt einfacher, weil die Kinder das Ganze positiv sehen, sie Freude dran haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste, dass die Kinder mit Freude zum Lernen kommen und auch diese Zeit in der Schule auch wirklich genießen können und es kein Stress ist.
Ich sehe es auch so, dass jeder Cent gut in die Zukunft investiert ist, der hier aufgebracht wird.
Gibt es noch etwas, was ihr allen, die zuhören hier und die vielleicht ähnliche Projekte starten möchten oder gerade in einem ähnlichen Projekt stecken, mit einem Aufbau, was ihr denen empfehlen könnt?
Wichtig ist einfach die Kommunikation auch mit anderen Leuten, weil wir haben ja, bevor wir diesen Weg gegangen sind, auch ganz viel mit anderen Privatschulen schon Kontakt gehabt, um einfach zu klären, was sind die Herausforderungen, welche Probleme können auftreten, also einfach das Vernetzen. Also es gibt mittlerweile schon sehr viele, die diesen Weg gehen. Und man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kann auch, sagen wir, auch von den Fehlern von anderen auch lernen, dass man die auch nicht nochmal machen muss, einfach das miteinander reden.
Ich würde an die Eltern appellieren, deren Kinder vielleicht Probleme in der Schule haben oder was nicht so funktioniert, dass sie nicht einfach denken, sie müssen in diesem System bleiben und zu den Kindern sagen, du musst in die Schule, sondern einfach Alternativen suchen. Und es gibt so viele Möglichkeiten und das Kind wird aufblühen und es macht mit Freude, wird es lernen und es wird ein anderer, ganz ein anderer Mensch dann.
Ja, dann danke ich euch beiden sehr herzlich, dass ihr da wart, zu eurem Projekt gesprochen habt, Schule anders. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und zum Abschluss gibt es wie gewohnt die Frage einfach zum Nachdenken: Was ist Bildung für dich?